Bremen 2 Gesprächszeit.
Der Überlebenskünstler und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg ist am Mittwoch gestorben. Deshalb wiederholen wir heute in der Gesprächszeit bei Bremen 2 ein Gespräch, das Ottmar Willi Weber am 21. Oktober 2015 mit Rüdiger Nehberg geführt hat. Damals hieß die Gesprächszeit noch 2:01.
Bei 2:01 begrüßt Sie Ottmar Willi Weber, meinem Gesprächspartner heute bei 2:01, wurde von einem Journalisten der Titel Survival verliehen. Und wahrscheinlich gibt es niemanden in dieser Republik, der diesen Ritterschlag irgendwie in Zweifel ziehen würde, denn dieser Titel wurde durch, ich sag's mal so, 80 Jahre extrem und intensiv Leben hart verdient. Herzlich willkommen, Rüdiger Nehberg.
Hallo, schönen Dank für die Einladung.
Herr Nehberg, seit dem 4. Mai 2015 sind Sie 80 Jahre alt. Und in Ihrer Lebenszeit haben Sie 25 bewaffnete Überfälle überlebt. Das war die Bilanz vor 5 Jahren mit 75. Ist inzwischen der 26. Überfall dazugekommen?
Nein, nicht oder leider nicht. Weil mein Leben sich ja auch ein bisschen verlagert hat. Ich mache nicht mehr diese extremen Abenteuerreisen. Es hat sich auf eine andere Ebene verschoben, den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung.
Da werden wir gleich drüber sprechen. Ihr Schutzengel, der dürfte der meistbeschäftigte Schutzengel der letzten 50 Jahre gewesen sein. Was hat er heute noch zu tun?
Ja, er darf nicht ausruhen. Da kann immer was passieren, denn wenn man mit einer anderen Religion gegen ein 5000 Jahre altes Drama, eine Tradition, die weibliche Genitalverstümmelung, kämpft, hat man Gegner.
Ihre aktuelle Mission kennen wir jetzt hiermit und darüber sprechen wir gleich mit Rüdiger Nehberg, unserem Gast heute bei 2:01. Rüdiger Nehberg, der Überlebenskünstler und Menschenrechtsaktivist, ist heute Gast. Target ist Englisch, steht für Ziel und ist der Gegenstand Ihres Hauptengagements der letzten 15 Jahre. Target, gezielte Aktion für Menschenrechte, eine Initiative gegen weibliche Genitalverstümmelung. Als Sie, Herr Nehberg, diese neue Aufgabenstellung nach der Jahrtausendwende angegangen sind, da haben viele gedacht, Jetzt ist der Nehberg endgültig durchgeknallt. Wie kommt der dazu? Was hat Sie damals bewegt?
Ich hatte gehört, dass täglich 8000 Mädchen verstümmelt werden weltweit, dass davon 80% Muslime sind und die meist benutzte Begründung lautete, es stünde im Koran. Man muss aber wissen, Christen verstümmeln auch und begründen es falsch mit der Bibel. Und weil vom Islam alle Bammel haben und ich mit dem Islam eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, kam mir die Idee, die höchsten Geistlichen der Welt dazu zu bringen, den Brauch klipp und klar zur Sünde zu erklären. Und das war es, wo mich alle für verrückt hielten, außer Amnesty International. Und die sagten, Rüdiger, mach deine eigene Organisation auf, zusammen mit deiner Frau. Denn jetzt darfst du nicht von einer großen Organisation abhängig sein. Du musst flexibel und schnell sein. Und das haben wir gemacht. Es war im hohen Alter der beste Entschluss meines Lebens.
Die beste Entscheidung Ihres Lebens. Manch einer hat aber auch gesagt, wohnt so einer Initiative nicht auch ein Hauch Überheblichkeit inne? Wenn man zum Beispiel nach Äthiopien geht, dort den Stammeshäuptlingen des Afar-Volkes erklärt, hallo Leute, was ihr da seit Jahrhunderten macht, das ist nicht in Ordnung.
Ja, so komme ich grundsätzlich nicht. Ich komme als Beduine zu Beduinen, voll auf Augenhöhe. Und ich habe mit diesen Afar-Nomaden eine sehr gute Erfahrung gemacht. Vor 40 Jahren habe ich ihre Wüste durchquert. Da herrschte Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea. Meine Freunde und ich wurden mehrfach überfallen, sollten zweimal erschossen werden. Und da stellten sich unsere Wegbegleiter mit ihren Körpern als lebende Schilde vor uns und sagten den Angreifern, lasst die leben, die stehen unter meinem Schutz, unter dem Schutz des Sultans. Wenn ihr die töten wollt, müsst ihr durch uns hindurchschießen. Ich habe etwas Vergleichbares in keiner anderen Kultur gefunden und so beginne ich dann, wenn ich diese Stammesversammlungen habe, meine Reden und sage, ich schulde euch Dank, den möchte ich jetzt abstatten. Ich habe gehört, was ihr mit euren Mädchen macht und ihr begründet es falsch mit dem Koran. Natürlich würden die mir nicht glauben, ich komme aus einer anderen Welt, aber dann habe ich immer Leute um mich, ihre höchsten Imame, Scheichs, Muftis und wenn die dann bestätigen, ja, es steht nicht im Koran und es ist an der Zeit, den Brauch in die Tonne zu treten, dann haben alle offene Ohren.
Wie kommt der Rüdiger Nehberg an die Menschen ran, die ihn dort begleiten, um das zu übersetzen und das in die richtige Form zu bringen? Sie rufen dann nicht einfach an, hier ist der Nehberg, hallo, ich brauche jetzt mal einen ganzen...
Ja, die haben auch kein Telefon.
Ja,
es sind so alte Bekanntschaften. Noch von vor 40 Jahren war es der Sultan und einige Scheichs, die uns die Erlaubnis gegeben hatten, in Begleitung durch ihr Gebiet zu ziehen. Diese Kontakte bestanden noch, die haben wir wieder aufgewärmt in persönlichem Gespräch. Das geht im Orient ganz einfach. Das läuft ab wie manchmal in tausend und einer Nacht. Und dann heißt es ja, geh hin. Und ursprünglich die erste Idee jetzt war ja, Bilder zu beschaffen von dem Verbrechen, um den Entscheidungsträgern diese Bilder zu zeigen und ihnen klarzumachen, was da wirklich mit den Mädchen gemacht wird. Denn viele Entscheidungsträger denken, ach, Weiber jammern immer, ich bin doch auch beschnitten. Und aus Unkenntnis vergleichen sie ihre Männerbeschneidung mit Frauenverstümmelung. Und dazwischen liegen Welten. Die Frau wird zerstört. Es wird ihr nicht nur körperlich geschadet, sondern die Würde wird ihr genommen, die Seele zerstört, der Glaube an die Mutter. Es ist einfach unglaublich, was da abgeht. Und dann eben 8000 Mal pro Tag weltweit, wovon bei der pharaonischen Verstümmelung ein Drittel stirbt. Pharaonisch ist die brutalste Art, da wird die Klitoris abgeschnitten, die Schamlippen manchmal nur mit einem Dosendeckel von alten Frauen, die eine Brille brauchen in schmuddeligen Hütten, die keine Ahnung haben von Anatomie, die kein Erbarmen kennen und dann so in dieser halbdunklen Hütte diese Mädchen zerstören, dann wird die Scheide mit einer Stopfnadel oder mit Akaziendorn ohne Betäubung zugetackert. Sie soll zusammenwachsen, die Schenkel werden eng umwickelt, die Scheide soll zusammenwachsen und im positiven Falle bleibt ihnen eine Öffnung von der Größe eines Reiskornes. Ja. Da wird ein Strohhalm reingesteckt.
Herr Nehberg, man schluckt, wenn man diese Beschreibung hört.
Wenn man es gesehen hat, ist es noch schlimmer.
Ist es noch schlimmer. Ich kann mir vorstellen, das sind ja alles Männer, mit denen Sie sprechen. Wie reagieren die, wenn Sie ihnen das so in dieser Klarheit sagen? Oder muss man das versteckt sagen?
Nein, brauche ich gar nicht zu verstecken. Die hören zu und das habe ich sehr bewundert, dass sie nach 5000 Jahren solcher Tradition den Mut aufbringen, zuzuhören und auch die Bereitschaft erkennen lassen, umzudenken. Und um überhaupt an diese Verstümmlerinnen ranzukommen, war immer meine Frau Annette dabei. Ich hätte da keinen Zugang gehabt. Wir teilen uns die Arbeit.
Ihr größter Erfolg, wenn man das so überhaupt sagen kann in diesem Zusammenhang, die Fatwa von Kairo aus dem November 2006. Da ist klar beschlossen worden von den führenden geistlichen Kräften, weibliche Genitalverstümmelung ist Sünde. Können Sie sich noch genau an diesen Moment erinnern, wo das klar war, ja, das wird jetzt so beschlossen?
Das vergisst man nie im Leben. Egal, wenn ich noch mal 80 Jahre alt werde, weil das der Höhepunkt meines Lebens war. Da sitzen die Höchsten der Welt, der Großscheich El-Azhar, das ist vergleichbar mit dem Papst der Katholiken, und der höchste Theologe, der Großmufti von Ägypten, der sogar die Schirmherrschaft für diese Konferenz übernommen hatte. Und in den Diskussionen, oder der Hardliner Yusuf El-Karadawi, der in Bremen und im Rest von Europa Einreiseverbot hat, weil er der Verursacher des Dänemark-Streites um die Karikaturen ist. Die sitzen da, hören Medizinern zu. Annette durfte ein Filmstück zeigen, das die pharaonische Verstümmelung brutal hart darstellte. Und dann bringen diese Leute den Mut auf und sagen, es ist Sünde. Das kann Gott nicht gewollt haben, Allah, denn Allah ist ein perfekter Schöpfer. Und wenn wir an Frauen in der Weise rumschneiden, ist das ja, als würde man Allah als Stümper beschimpfen.
Ja, man merkt also, wie die Argumentationslogik ist. So ist ein Beschluss natürlich, wie Sie sagten, für Sie der Höhepunkt in Ihrem Leben. Ein Ergebnis, was ganz viele Organisationen von UNICEF, UN, UNIFEM und WHO alle gedacht haben, sowas kann nie passieren. Wir arbeiten seit Jahren dran, jetzt kommt dieser... Nehberg unterpassiert das. Dennoch wird ja weiterhin beschnitten und auch weiterhin verstümmelt. Gibt es konkrete Zahlen, wo Sie sagen können, ja, dieser Beschluss und unsere Arbeit hat schon was bewirkt, die Zahlen gehen zurück?
Also weltweit ist es sehr gering, das macht mich sehr wütend. In Ägypten hat es bewirkt, dass zwei Jahre danach ein strenges Gesetz verabschiedet wurde, das Frauenverstümmelung unter harte Strafe stellt. Aber ich selbst kann nur punktuell sagen, wir arbeiten beim Nomadenvolk der Afar in Äthiopien. Da ist es stark rückläufig. Wir haben ja direkten Einblick in die Körper der Frauen und wir wissen, die schlimme, die brutale Form pharaonisch ist relativ vorbei. Manche sind ausgewichen auf Klitoris abschneiden. Die kriegen wir aber auch noch am Schlawittchen. Aber weltweit ist es tröpfelweise. Das Handicap ist, dass man darüber nicht spricht. Das Thema ist streng tabuisiert. Selbst Journalisten sind zu feige, einen großen Bericht darüber zu bringen. Und darum habe ich eben große Visionen. Ich möchte erreichen, dass der letzte große Entscheidungsträger, das wäre der König von Saudi-Arabien, ebenfalls den Mut aufbringt und verkündet diese tolle Botschaft von Mekka aus. Dann wäre das blitzschnell rum um die Welt.
Da kann man Ihnen nur viel Erfolg bei wünschen. Unser Gast heute bei 2 nach 1 ist Rüdiger Nehberg, der Überlebenskünstler und Menschenrechtsaktivist. Und eine Musik haben Sie sich gewünscht. Das ist von John Lennon, der Plastic Ono Band. In diesem Zusammenhang, über den wir gerade gesprochen haben, ist Give Peace a Chance vielleicht keine Überraschung. Applaus für John Lennon und die Plastic Ono Band. Das war live in Toronto, glaube ich, in Kanada aufgenommen. Rüdiger Nehberg ist bei uns bei 2 nach 1 Überlebenskünstler. Auf der einen Seite Menschenrechtsaktivisten, das haben wir gerade sehr eindringlich gehört, ist im Moment seine Hauptaktivität. Und das wäre vielleicht noch eine Aktion für Sie, jetzt mit 80 Jahren im Bett liegen und für den Frieden singen. Warum haben Sie diesen Song von John Lennon ausgewählt?
Weil weibliche Genitalverstümmelung für mich der größte Bürgerkrieg aller Zeiten ist. Diese Formulierung stammt vom Großmufti von Ägypten. Er sagte, die Menschheit gegen die Frauen seit 5000 Jahren und dann eben falsch begründet mit der Religion. Für ihn, nachdem wir ihm die Argumente geliefert hatten und die Beweise gezeigt, war das der größte Bürgerkrieg. Und da passte es. John Lennon-Lied sehr gut, Give Peace a Chance.
Ja, das muss noch oft gesungen werden, das können wir uns vorstellen. 80 Jahre jung sind Sie, seit Mai des Jahres 2015.
Halbzeit.
Das wäre schön. Seit Mai des Jahres 2015 das extreme Welten durchqueren. Das ist in den Hintergrund getreten. Aber Ihr Wohnort, der ist mit seinem Namen eigentlich Ihrem Lebensmotto verpflichtet. Rausdorf in Schleswig-Holstein. Sie wohnen nicht in Rheinbeek, nein, in Rausdorf.
Ich kenne mich gut aus hier im Norden.
Weil Sie nicht sesshaft werden können oder wollen?
Ich möchte nicht sesshaft werden. Also da habe ich wohl eine tolle Heimat gefunden. Aber mich reizt dieser Wechsel zwischen Heimat und Ferne. Denn die Werte hier in Deutschland, die kann ich ja erst schätzen, wenn ich diese Unwerte in der anderen Welt erlebe und wahrnehme.
Was ist Heimat in Rausdorf? Weil es da keinen Laden gibt, keine Schule, keine Kirche. Das heißt, Sie müssen sich alles selbst organisieren, wie sonst in der Welt auch.
Ja gut, das wusste ich ja nicht. Ich bin da hingezogen, weil mich der Ort reizte. Ja. Und ich da ein Grundstück bekommen hatte, eine alte Mühle mit viel Wasser, mit Seen und viele kleine Teiche habe ich angelegt. Es fließt ein Bach hindurch und gleich anschließend sind viele Wälder und Hügel. Das hat mich einfach gereizt. Und dann die Nähe zu Hamburg. Ich brauche auch dieses internationale Treiben.
Das brauchen Sie ja. Das heißt also, die Ruhe alleine ist Ihnen möglicherweise unheimlich. Ich habe mich gefragt, Herr Nehberg, kann jemand, der im australischen Outback war, der den südamerikanischen Regenwald durchquert hat, der Deutschland kennengelernt hat von oben bis unten oder umgekehrt.
Ohne
Nahrung. Der in Afrika gegen Genitalverstümmelung missioniert. Kann so einer überhaupt eine Heimat haben?
Oder muss ich nachdenken? Also ich fühle mich sehr wohl in Rausdorf. Das ist schon meine Heimat. Das ist so die Urheimat all der Werte. Demokratie, Pressefreiheit, Bildungsmöglichkeiten, der Wohlstand. Das sind ja Werte, die haben unsere Vorfahren mit Millionen Toten erkämpft. Und man muss aufpassen, dass die nicht irgendwann wieder annulliert werden.
Eine alte Mühle, in der Sie wohnen, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, Fachwerkhaus ausgestattet mit einer ganz speziellen Rüdiger-Nehberg-Sammlung. Ich zähle mal auf, was man da drin findet. Krampfadern, Mandeln, Blinddarm, Zähne, Vorhaut und Samenleiter. Was soll das dem Besucher sagen? Was sagt Ihnen das selbst?
Dem Besucher geht das eigentlich nichts an. Es ist so mein ein kleines Glas mit Alkohol und mich mahnt das, wie vergänglich der Mensch ist. Vor allem ich, wie viel ich schon verloren habe an Organen und dass irgendwann dieses Glas halb voll oder halb leer ist und meine Zeit um. Also was hier vor Ihnen sitzt, ist ohnehin nur noch die Restsubstanz Seien Sie froh, dass Sie mich nicht früher interviewt haben.
Ja, die Restsubstanz ist aber noch sehr lebendig, Herr Nehberg, das muss man sagen. Zu dieser Sammlung soll noch ein Kunststoffohr dazukommen und ein Glasauge, also symbolisch für Schwerhörigkeit und schwache Augen. Das Knie macht auch Probleme. Kommt da noch ein Ersatzknie bei?
Ja, Gott, dann brauche ich ja neue Gläser. Also ich will nicht so pingelig sein. Ich habe ja auch nicht die ganzen Krampfadern bekommen, die ich mir aus meiner Bäckerzeit noch habe rausnehmen lassen, sondern immer nur symbolisch einen Meter. Mhm.
Können Sie es sich überhaupt gemütlich machen? Wie könnte ein gemütlicher Abend bei Ihnen in Rausdorf aussehen?
Aber hallo, das weiß ich sehr gut. Ich mache mir ein Feuer an im Kamin mit meiner Frau und dann unterhalten wir uns. Es ist immer viel Geschäftliches, weil diese Menschenrechtsarbeit unser Leben bestimmt. Aber es bleibt genug Zeit, mit ihren Kindern zu reden, die auch bei uns mitmachen. Wir sind ein unüberwindbares Familienunternehmen. Und da gibt es viel zu reden, aber es kommt auch eben viel Privates. Wir haben ja beide Pläne, denn wenn die Verstümmelung erstmal abgeschafft ist, dann werden wir uns anderen Themen zuwenden.
Sie zeigen eindrucksvolle Bilder von Ihren Abenteuern. Bei welchen Bildern reagieren die Menschen am heftigsten?
Bei Verstümmelung, obwohl ich das ja nur andeutungsweise zeige, das sind die zumutbaren Bilder. Es gibt unzumutbare, die habe ich in einem Ordner auf der Bühne liegen. Und dann bei heiteren Dingen, wenn ich Wildschweine mit der Hand fange, also da sind ja auch Episoden aus meiner Survival-Zeit dabei, Angstüberwindungstraining bei den Kampfschwimmern, versenkt werden mit dem Flugzeug im Becken bei den Marinefliegern bei Cuxhaven. Darüber lachen die Leute.
Sie haben ja was unternommen für diese Menschen, was sie selber sich oft nicht trauen oder keine Zeit haben oder den Weg nicht.
Es ist eine Gebrauchsanweisung für meine Zuschauer, sich selber ein noch spannenderes Leben zu bescheren.
Ja, ja, und Sie lächeln so hintergründig dabei. Warum?
Ja, weil viele möchten das ja und schaffen es nicht. Wenn Sie sehen, ich hacke mir im Winter ein Loch ins Eis und noch ein Loch 5 Meter weiter und tauche dann von Loch zu Loch, dann möchte das jeder machen. Das kostet ja nicht mal Geld, wie in so einem Bodybuilding-Studio. Das kann man kostenlos machen, aber sie trauen sich nicht.
Man kann, Herr Nehberg, nicht alles auf den Extremtouren fotografieren. Viele Bilder haben Sie wahrscheinlich sehr exklusiv nur für sich im Kopf. Welches Bild, welches Erlebnis bewegt Sie bis heute am meisten?
Ja, schon die Ermordung meines Freundes am Blauen Nil, als wir ganz unerwartet von einem Dutzend Männer überfallen wurden, die gleich schossen, meinen Freund in den Kopf trafen, wir uns ruckzuck aber zur Wehr setzen konnten. Auf der Reise trugen wir unterm Hemd einen Überlebensgürtel. Dazu gehörte ein Revolver. Das hatte niemand erwartet. Sie flohen sofort. Wir konnten diese Verwirrung nutzen und entkommen. Aber die Flucht dauerte 5 Tage, Tag und Nacht. Da denkt man nicht mehr an Fotos. Da denkt man nur noch an Wegkommen.
Träumen Sie
dann später
da?
Eine Fahndung ausgelöst und die Täter bekommen.
Ja. Träumen
aber
Sie
auch
davon
auf
noch?
Ozean, nicht? Mit einem Baumstamm allein über den Ozean. Da hatte ich ein kleines unsinkbares Boot dabei und das hatte nur den Zweck, mich mal an einem 50-Meter-Seil abzuseilen, um von Ferne Aufnahmen zu machen, wie mein Baum in den Wellentälern versinkt. Und als der Sturm kam, hatte ich die Hosen voll und es nicht gewagt.
Wer mehr als 50 Jahre durch die Welt reist, nach dem Motto sozusagen heute hier, morgen dort und quasi keinen festen Platz hat, kann der Freunde finden, Freundschaften pflegen?
Ja, es bilden sich andere Freundschaften, nicht dieses jedes Wochenende beisammensitzen, einen trinken und einen rumbohlen, sondern das sind wertvolle Beziehungen, die mehr einen Zweck haben, das eigene Leben und das des Freundes weiterzubringen. Es sind mehr zweckmäßige Freundschaften und nicht die, um Zeit zu vertreiben.
Ja, Ihre Frau, Annette Weber, die hat über ihre Heirat gesagt und da knüpft das direkt an. Heirat bedeutet für uns nicht, einander anzuschauen wie Jungverliebte, sondern im Gleichtakt der Leben in die gleiche Richtung zu blicken. Das sei auch die einzige Möglichkeit, um mit ihnen klarzukommen.
Ja, das hat sie gesagt. Sie hat immer sehr schlaue Sprüche. Sie ist inzwischen längst der geistige Kopf unserer Organisation. Wir haben ja eine Geburtshilfeklinik in die Wüste gesetzt, deutscher Standard. Das ist unglaublich. Das hätte ich gar nicht mehr geschafft, das schafft sie.
Ja, Sie teilen mit Annette Weber Ihre Arbeit, Ihr Leben und in dem Buch Survival Blick zurück, das Sie mit 75 geschrieben haben, da haben Sie geschrieben über Frau Weber, mit solchen Menschen teile ich mein Leben gern Und dann habe ich mich gefragt, was hat ihn beeindruckt? Und dann steht da, dass Annette im Urwald auf 100 Metern drei Kobras aufschreckt und sich eine handtellergroße Vogelspinne ins Gesicht setzt.
Andere Frauen jammern schon, wenn sie nur eine Mücke sehen. Und Annette begegnen drei Kobras auf einem Weg. Wahrscheinlich war das deren Geburtsort. Und in einem anderen Lager 12 Vogelspinnen. Und die kreischt nicht, sondern findet das toll. Das sind Leute, mit denen ich klarkomme, die nicht das übliche Kreischen mitmachen, sondern sagen, ich weiß, wie schnell eine Kobra ist, wie weit sie zuschlagen kann und mache einen Bogen drumherum. Sie hat ja ihren Zweck im Biotop Regenwald.
Ja, wann macht die ihre Frau einen Bogen um sie?
Das muss sie. Sie haben aber Fragen. Die bringen mich ja richtig zum Nachdenken. Eigentlich gibt es selten einen Grund. Ja doch, als wir das Krankenhaus bauten und wir waren voll mit Arbeit, wenn ich dann parallel mit neuen Ideen komme, nicht, um eben diese Verstümmelung aus der Welt zu bringen, ich kann da nicht mehr abwarten, mir läuft ja die Lebenszeit davon, dann ist das schon mal so ein Moment, wo sie einen Bogen um mich macht, weil sie sagt, lass uns eins nach dem anderen machen. Wir sind ein kleiner Verein, aber was wir machen, soll Hand und Fuß haben.
Rüdiger Nehberg, der Überlebenskünstler und Nicht-Stillhaltekönner, ist bei uns hier bei 2 nach 1. Zu Gast heute Rüdiger Nehberg, Überlebenskünstler, Menschenrechtsaktivist, ein Mann, der nicht stillhalten kann. Und die Stuttgarter Zeitung, Herr Nehberg, die hat ihre Karriere mal in einer knappen Feststellung so zusammengefasst. Vom Würmerfresser zum Weltverbesserer. Ist das okay so? Sie favorisieren ja so knappe Zusammenfassungen.
Ja, Würmerfresser, Insektenfresser, da war ich 40 Jahre lang verschrien. Aber wer das als ekelhaft abtut, der war noch nie in einer Notsituation. Insekten sind inzwischen von der Weltgesundheitsbehörde empfohlen worden, 2000 Insekten als wichtige, gesunde Nahrung. Und ich bin voll rehabilitiert. Und dann habe ich mir einen Survivor-Sekt gemacht. Das war Teichwasser mit lebenden Wasserflöhen, weil die so schön prickeln. Und dann gucke ich nach in dieser WHO-Liste und prompt waren Wasserflöhe nicht dabei. Jetzt muss ich wieder lange kämpfen, dass auch Wasserflöhe zur Nahrung erklärt werden.
Angefangen hat es aber nicht mit Würmern, sondern mit Backwaren. Sie haben Bäcker gelernt, Konditormeister. Mit 30 Jahren waren Sie selbstständig in Hamburg, hatten 3 Läden. Das reicht anderen Menschen schon für ein ganzes Leben. Warum war Ihnen das nicht genug?
Ja, weil es kein erfüllender Beruf war. Nachdem der Betrieb lief und gesund war, war das doch täglich eine Wiederholung. Ich brauche doch Abwechslung. Und war froh, dass ich immer schon die Reisen als Ausgleich hatte, abenteuerliche Reisen und tolle Mitarbeiter, die den Laden hochhielten. Ja, und dann kamen ungeplant die Dramen in mein Leben, die Ausrottung der Yanomami-Indianer in Brasilien durch eine Armee von Goldsuchern. Und da fing das an, dass ich nicht mehr stillhalten konnte, weil ich sagte, das habe ich gesehen, ich habe damit eine Verpflichtung. Und dann hatte ich meine ganze Kreativität zusammengerafft und 18 Jahre lang mich da engagiert mit aberwitzigen Aktionen. Ob das jetzt diese Atlantiküberquerungen waren, mit zum Beispiel auch einem Tretboot, um einen Appell von Amnesty International an den Staatspräsidenten Brasiliens ins Gespräch zu bringen, oder die Konsultation des Papstes, oder dass wir bei der Weltbank in Washington einen Film vorgeführt haben, den wir als Goldsucher undercover gedreht haben, der die Rücksichtslosigkeit der Goldsucher gegen die Ureinwohner demonstriert.
Angefangen hat sozusagen dieses Interesse für Überlebenstraining in Extremsituationen, was man im Englischen dann eher Survival nennt. Und Sie haben gesagt, Survival hat mein Leben positiv verändert. Und wenn man auf Ihre Online-Seite geht, dann zeigen Sie 5 Dinge auf und eins heißt da unter anderem, Survival ist die Rückbesinnung auf Urinstinkte und Urfertigkeiten. Ja. Welcher Urinstinkt ist bei Ihnen jetzt wieder am allerbesten ausgeprägt?
Ja, ich glaube, Wachsamkeit, dann mit einem Lächeln, mit offenem Interesse auf Leute zugehen, wie immer auf Augenhöhe, das sind die Dinge. Mit Leuten reden, statt ihnen gleich die Faust zu zeigen, das hat mich am weitesten gebracht. Bei den Indianern war es eine Mundharmonika zum Beispiel. Nicht? Musik mögen viele Menschen, darum blenden sie ja auch hier immer Musik ein. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich erfahren habe. Und dass vieles änderbar ist und dass niemand zu gering ist, selbst große Visionen zu realisieren.
Und Sie haben schon ganz früh angefangen mit Realisierungen von Ausflügen, sagen wir mal. In Ihrem Buch liest man, mit 4 Jahren sind Sie in Bielefeld Ihren Eltern ausgebüxt. Mit 14 im Jahr 1949, wenn man auf das Geburtsjahr 35 zurückguckt, da war die Bundesrepublik gerade gegründet. Da sind Sie mit dem Rad durch die deutschen Lande gefahren. Ganz allein damals?
Ja, da gab es ja kaum Straßen und das Fahrrad habe ich mir beim Schrotthändler zusammengebaut, aber richtig spannend wurde es.
Ordentliche Eltern hätten Sie sofort festgebunden.
Ja, aber ich hatte großzügige Eltern. Ne? Ich habe ja erst kleine Distanzen gemacht, die wurden dann immer größer. Und mit 17 habe ich ihnen gesagt, ich fahre nach Paris. Mein Vater war Frankreich-Fan. Und dort habe ich einem Freund 10 beschriebene Postkarten gegeben. In Wirklichkeit bin ich durchgestrampelt bis Marrakesch, nur um Schlangenbeschwörung zu lernen. Und als ich dann wiederkam, waren meine Eltern entsetzt. Aber von dann ab hatte ich Narrenfreiheit.
Die Erstbefahrung des Blauen Nils war Ihre große Startexpedition. Da hätte die Abenteuerkarriere ja schon zu Ende sein können. Ihr Partner, Sie haben es eben schon erzählt, der Filmemacher Michael Teichmann, der ist von Banditen erschossen worden. Es hätte Sie auch erwischen können. Dann wäre ganz früh Schluss gewesen. Haben Sie da jemals drüber nachgedacht?
Ja, ich hatte immer den Grundsatz, ich wollte lieber kurz und knackig leben als lang und langweilig. Er war immer bei mir eine Bereitschaft zum Risiko. Und weil diese spannenden Geschichten einfach mein Leben belebten.
Jetzt leben Sie nicht nur kurz und knackig, jetzt leben Sie schon sehr lange. Und
mein Schutzengel, den Sie erwähnt haben.
Den ich erwähnt habe. Der Tod, der steht ja dann doch ab und an vor den Augen. Das nehmen Sie hin und wir wissen ja, alle sterben, ist eine urdemokratische Einrichtung. Was Sie aber ganz gerne verbindlich wüssten, so haben Sie es geschrieben, Sie wüssten gerne, was danach geschieht.
Ja, das kann mir ja keiner beantworten. Alle Religionsführer behaupten, sie wissen es. Aber da misstraue ich allen und mache mir meine eigenen Gedanken. Ich glaube wirklich, es gibt so eine Wahnsinnsschöpfungskraft, die man Gott nennt. Denn von gar nichts kann ja so ein Weltall und das, was hier auf der Erde stattfindet, nicht gekommen sein. Ich finde das genial, aber ich habe es noch nicht ergründet. Das werde ich dann nach dem Tode machen.
Das ist schön, da wissen wir, dass Sie auf jeden Fall eine Aufgabe haben. Es wäre ja schade, dass jemand, der so viel Abenteuer wie Sie erlebt hat, davon auf der anderen Seite dann nichts mehr erzählen kann. Vielleicht
ärgerlich.
Einfach wieder zu Staub zerfällt. Können Sie mit der Vorstellung
leben? Es gibt ja Leute, die schreiben vorher schon ein Buch darüber, weil sie eben mit Gott persönlich bekannt sind. Aber so vermessen bin ich nicht.
Rüdiger Nehberg, der Unvermessene, ist heute bei uns zu Gast bei 2 nach 1. Und eine kleine Runde haben wir noch miteinander. Rüdiger Nehberg, der Überlebenskünstler und Menschenrechtsaktivist, heute Gast bei 2 nach 1. Und wer über die Zukunft spricht, Herr Nehberg, der spricht zwangsläufig auch über das Altern. Und dieser Alterungsprozess, der schreitet ja mit jeder Sekunde voran. Was empfehlen Sie uns, damit wir nicht auch jede Sekunde daran denken?
Dass man sich sagt, schon als Säugling, heute beginnt der Rest des Lebens. Wenn man jung ist, dann hat man den Tod, das Alter noch nicht vor Augen. Aber je näher man in die hohen Altersstufen kommt, umso mehr denkt man daran. Und für mich war wichtig, das Leben sofort zu nutzen. Viele Kollegen sagten früher, oh, wenn ich Rentner bin, dann mache ich das und das. Ich habe das gemacht, sobald mir der Gedanke kam. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich habe das mal jetzt ein bisschen so durchgerechnet. 1 Minute hat 60 Sekunden. 1 Stunde hat 3600 Sekunden. 1 Tag hat 86.400 Sekunden. 1 Jahr kommt auf 31.536.000 Sekunden. 10 Jahre also auf 315.360.000 Sekunden. Wenn wir also sagen, Herr Nehberg, der Lebensverantwortliche da oben, der spendiert Ihnen noch 500 Millionen Sekunden, also 500 Milliarden, wären Sie damit einverstanden?
Ich nehme alles an, was mein Leben verlängert. Da wäre ich ihm sehr dankbar und werde ihm die Hand schütteln, wenn ich ihm begegne.
500 Milliarden Sekunde, das sind 15,85 Jahre. Dann gingen Sie auf die 96 zu, aber...
Davon klauen Sie mir gerade 1 Stunde.
So machen wir das. Das ist richtig so. Aber wenn Sie die 96 erreichen, ist das schön. Allerdings würden Sie dann einen Termin verpassen, den Sie sich schon in Ihren persönlichen Kalender eingetragen haben, nämlich den 11. November 2014. 1934. Da ist Silberhochzeit, haben Sie aufgeschrieben.
Das sind Rituale, die feiern wir nicht. Da werden wir eine Tasse Espresso trinken. Da werde ich vielleicht mein Versprechen brechen, nie wieder zu backen. Das werde ich dann brechen und für Annette eine besondere Torte backen. Aber dann geht's wieder an die Arbeit.
Silberhochzeit mit 99. Das können Sie sich vorstellen.
Ja, im Moment bin ich gut drauf. Also nächstes Jahr habe ich allerhand vor. Ein Besuch in Saudi-Arabien ist geplant. Ein langer Marsch durch den Urwald. Wir betreuen ja immer noch ein Urwaldvolk im brasilianischen Regenwald. Und damit bin ich gut ausgelastet.
Sie wollen noch ganz gerne mit dem obersten Saudi sprechen, um etwas zu erreichen gegen die Genitalverstümmelung.
Ja, Saudi-Arabien ist ja nun das Ursprungsland des Islam. Und jährlich kommen 4 Millionen Pilger aus aller Welt dort zusammen. Und wenn von dort aus die Machthaber, der König und der Großmufti den Mut aufbrächten, sich den Beschlüssen der anderen hohen Religionsführer anzuschließen und von dort verkünden, es ist Sünde, dann stünde ich gern sofort auf der Matte mit dem Riesentransparent über der Kaaba zwischen den Minaretten, um das in die Welt hinauszubrüllen. Und ich glaube, es wäre dringend an der Zeit, dass der Islam ein solches positives Signal von sich gibt. Zum einen, um den Frauen zu helfen, zum anderen, um sich nicht von ISIS und anderen Verbrechern vorführen zu lassen, sondern selbst zu artikulieren vom Geburtsort des Propheten und der Religion, was die Werte der Religion ausmacht.
Herr Neberg, für all die Pläne, die Sie noch im Kopf haben, da bräuchten Sie wahrscheinlich ein zweites Leben. Sie haben es ja auch schon mal gesagt, noch mal 80 wäre gut.
Nur mir genügt ein Versprechen, wenn ich 99 werde, dass Sie sagen, komm zu Radio Bremen.
Jetzt kommt ein noch dolleres Angebot. Nur mal angenommen, da käme der Herr der Finsternis, also dieser Mephisto, ja, und würde Ihnen einen Deal anbieten. Oh, Neberg, du bekommst ein zweites Leben und dafür verkaufst du mir deine Seele. Würden Sie einschlagen?
Ja, das würde ich vielleicht eingehen, denn ein zweites Leben, wenn er nicht jetzt sagt, wann das zu Ende ist, sondern das bleibt am Leben, kann ich den Deal ja machen.
Zum Abschluss unseres Gespräches, Herr Neberg, noch ein kleines Zukunftsangebot.
Wir wollen... Sie sollten Comedian werden.
Nein, 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 kein Comedian, das ist ganz ernst. Sie werden wiedergeboren und nun dürfen Sie sich aussuchen als was. Mein Vorschlag wäre... Sie kommen als Schlange wieder auf die Welt.
Wäre meiner auch, oder Jaguar.
Warum die Schlange?
Die Schlange ist so diskriminiert unter den Menschen, weil sie natürlich gefährlich sein kann, ne? Die Giftschlangen. Aber man sagt ihr ja auch anderes nach, heimtückisch, schleimig. Da habe ich eben festgestellt, Schlangen sind super saubere Tiere, können lange fasten, können klettern, schwimmen, tauchen. Wenn ein Mensch die Eigenschaften hätte, würde er angehimmelt. Schlangen werden verachtet. Es ist vielleicht so ein Beschützerinstinkt, der mich den Schlangen so gewogen macht.
Durch unsere Stunde geschlängelt hat sich Rüdiger Neberg, der Überlebenskünstler und Menschenrechtsaktivist, mein Gast heute bei 2 nach 1. Herr Neberg, ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit mit Target. Mögen Sie noch viele Ziele erreichen. Das war 2 nach 1 hier mit Rüdiger Neberg. Ottmar Willi Weber dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut.
Dankeschön.
Sie hörten die Wiederholung eines Gesprächs, das Ottmar Willi Weber am 21. Oktober 2015 mit Rüdiger Neberg geführt hat. Damals hieß die Gesprächszeit noch 2 nach 1.
Bremen 2, Gesprächszeit.